Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Moment, nicht so schnell. Dich habe ich noch nicht gezählt. Halt die Steinhummeln, bitte schön langsam, nacheinander. Ja, das sind 5. Und wenn sich jetzt bitte die Hainschwebfliegen zum Durchzählen einfinden könnten. Ja, danke schön, ihr seid zu dritt. Und was kommt da jetzt angekrabbelt? Oh, hallo, ich bin Tim und war gerade etwas abgelenkt mit Insektenzählen. Warum das eine wichtige Aufgabe ist und wie ihr auch mitmachen könnt, das erfahrt ihr heute hier beim Kakadu. Außerdem finden wir raus, wie eigentlich unsere Klamotten entstehen. Auf diesen kleinen, weißen, eingenähten Zippeln in den Sachen gibt es ja immer schon einen Hinweis, wo sie gemacht wurden.
Bei mir steht Kambodscha.
Meine Jacke ist aus Vietnam.
Meine Jacke ist auch aus Vietnam und mein Hoodie ist aus Bangladesch.
Wieso kommen aus den Ländern Vietnam, Bangladesch, China und so viele Klamotten?
Ja, das klären wir später in der Sendung. Und wir hören, wer Robert Kennedy war und warum in dieser Woche besonders an ihn erinnert wird. Ja, Moment, wer kommt da jetzt gerade noch zur Insektenzählung angeflogen? Das sind... Och nö, bitte, das sind Mücken. Ich gebe es ja zu, Mücken sind jetzt nicht die allersympathischsten Insekten, aber es gibt echt coole und vor allen Dingen sehr wichtige Insekten. Deshalb hat der Naturschutzbund den Insektensommer ausgerufen. Was das ist, das lassen wir uns jetzt erklären von Annette Prien vom Berliner Landesverband des NABU. Sie leitet dort ehrenamtlich eine Kindergruppe und ist jetzt mein Gast hier beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Frau Prien.
Hallo.
Man muss aber kein Insekt sein, um beim Insektensommer mitzumachen, oder?
Nein, auf keinen Fall.
Wer kann sich denn beteiligen? Und was ist dieser Insektensommer?
Also das Schöne ist, dass sich wirklich alle beteiligen können. Alle Leute, die sich für Insekten interessieren oder mehr über sie erfahren wollen, können an dieser Aktion teilnehmen. Und das geht ganz einfach. Man geht raus in die Natur, schnappt euch eine Decke, setzt euch auf die Wiese, geht in den Wald, an den Bach, an den See und zählt die Insekten, die um euch herumfliegen. Alles, was da kreucht und fleucht, wird aufgenommen. Ihr könnt auch den eigenen Balkon untersuchen. Die Fläche sollte nicht größer sein als zum Beispiel 2 Klassenräume. Das ist so ungefähr 20 Quadratmeter groß. Und dann wird alles gezählt, was ihr dort findet.
Überall, wo Insekten sind. Und ich glaube, nur eine Stunde lang, oder?
Ganz genau, eine Stunde lang. Und zwar, damit möglichst viele Menschen mitmachen können, gibt es 2 Zählzeiträume. Die eine hat im Juni am 1. begonnen und geht bis zum 10. Und der zweite Teil findet dann nochmal vom 3. bis 12. August statt.
Also jetzt ist schon gerade Insekten. Zählzeit. Jetzt kann jeder schon mitmachen. Warum werden die denn überhaupt gezählt, die Insekten?
Das hat eine besondere Ursache, denn Insektenforscher, die das auch ehrenamtlich machen, haben über die letzten 27 Jahre gezählt, so über ein bestimmtes Fallensystem und haben gemerkt, dass es 75% weniger Insekten in den letzten 27 Jahren gibt. Das stellt euch das vor, in eurer Klasse gehen 25 Kinder und nächsten Tag kommen nur noch 5. Also so viel kann man das im Verhältnis sich mal vorstellen. Und damit man jetzt genau weiß, wie viele Insekten wo leben, in den Städten und im Land und wie die heißen, macht man diese Untersuchung, weil bisher gibt es noch überhaupt gar nicht so eine Bestandsaufnahme, wie es vergleichsweise von Vögeln oder anderen Tieren gibt.
Und dann guckt man mal, wie viele Insekten sind noch da. Besonders wird sich ja auf 8 Insekten konzentriert. Also man darf alle Insekten zählen, die einem unterkommen. Aber besonders interessant sind das Tagfaunauge, Admiral, das sind beides Schmetterlinge, dann der asiatische Marienkäfer, die Hainschwebfliege, die Steinhummel, die Lederwanze, die Blutzikade und die gemeine Flor. Was ist denn an denen so besonders, dass gerade die gezählt werden?
Das Besondere ist an denen, dass sie wirklich sehr leicht zu erkennen sind, weil sie sehr markante Zeichnungen haben und dass es sie auch noch relativ häufig und überall gibt. Und wenn man diese zählt, dann kann man schon ein genaues Bild davon kriegen, wo gibt es weniger davon oder wo sind sie von besonderen Einflüssen auch beeinträchtigt.
Ich meine, die sind zwar sehr bekannt, trotzdem hat nicht jeder vielleicht schon mal eine gemeine Florfliege gesehen. Woher weiß man denn, wie die aussieht, dass man auch das richtige Tier zählt?
Genau, da gibt es im NABU auf der Internetseite oder in den Informationsbroschüren ganz tolle Bilder, wo man sich die Insekten anschauen kann. Oder man macht auch ein Foto vom Handy und kann das dann im ein Buch nachschlagen. Der NABU hat aber auch eine App entwickelt, die sich immer ständig verbessert. Und dort sind bis zu 120 Insektenarten eingespeichert, wo man ein Foto machen kann dann von der Insektenart und das dort wiederfinden kann.
Sie haben gerade schon erzählt, man will eben gucken, wie viele Insekten da sind und ob es eben tatsächlich weniger werden. Woran liegt das denn überhaupt, dass die Insekten Probleme haben und dass da wahrscheinlich einige abhanden gekommen sind?
Ein ganz großer Schwerpunkt sind die Pestizide. Das sind Pflanzenschutzmittel, chemische Pflanzenschutzmittel, die für die konventionelle Landwirtschaft mal eingesetzt
also
wurden.
Also Gift, und kann man sagen.
Genau, Gift, genau. Weil Erwachsene denken oft sehr kurzfristig und in einem begrenzten Bereich. Sie wollen hohe Erträge erwirtschaften und denken dann, die Blattläuse zum Beispiel, die fressen uns die ganze Saat auf oder die Pflanzen. Und da müssen wir was tun. Und eine Chemie ist eine relativ schnelle und einfache Lösung, hat aber unglaubliche Auswirkungen auf alle anderen Insekten und man greift in die Kreisläufe ein und man kann sich vorstellen, jetzt ist ja schon sehr bekannt, dass die Bienen und andere Insekten die Pflanzen bestäuben. Was wird dann, wenn es weniger Insekten gibt? Werden wir dann noch genug bestäubte Bäume haben, die uns dann wieder Obst geben oder auch Insekten, die Vögeln als Futter dienen? Und können wir uns einen Frühling vorstellen mit weniger oder gar keinen Vögeln mehr? Und das sind echt beängstigende Vorstellungen.
Also Insekten sind auch sehr nützlich und sehr wichtig, auch wenn es vielleicht ein paar Insekten gibt, wo man erstmal sagt, ui, die sind einem nicht so sympathisch. Aber das liegt wahrscheinlich eher an uns Menschen, dass wir eben mit den Insekten nicht so befreundet sein wollen, oder?
Ganz genau. Deswegen kommt auch die Bezeichnung Ungeziefer. Ne? Das zeigt schon, wie Unkraut und Ungeziefer, das ist unnütz. Aber das ist ziemlich kurzsichtig gedacht. Und wenn man sich die Insekten, die Sie auch am Anfang angesprochen haben, diese Hainschwegflieber anschaut, die hat eine so tolle Strategie entwickelt. Sie sieht nämlich aus wie eine Wespe, ist aber keine, ist völlig unschädlich, aber hat sich gemerkt, aha, gelb ist in der Natur eine Warnfarbe, Achtung, die wir übrigens auch zum Beispiel bei der Ampel verwenden. Und deshalb ist sie geschützt vor anderen Insekten und lässt sich nicht so leicht fangen.
Also, wir halten auf jeden Fall fest, Insekten sind sehr nützlich. Deshalb ist auch der Insektensommer sehr wichtig. Der Naturschutzbund lädt uns alle zum Insektenzählen ein. Wie es funktioniert, hat uns Annette Prien erklärt. Alle wichtigen Infos haben wir euch natürlich nochmal aufgeschrieben auf unserer Seite auf www.kakadu.de. Tja, und von den winzigen Tierchen kommen wir jetzt zu einem etwas größeren Exemplar. Zu einem echten Star, muss ich an dieser Stelle sagen, mit einem eigenen Hit. Der Papa-Papa-Papagei mit seinem größten Hit hier im Radio beim Kakadu-Infotag im Deutschlandfunk Kultur. Morgen ist es genau 50 Jahre her, da ist in Amerika ein Mann gestorben, in den viele Menschen große Hoffnung gesetzt hatten. Sein Name war Robert Kennedy. Er war vieles auf einmal. Der kleine Bruder eines großen Präsidenten, der Freund eines wichtigen Freiheitskämpfers, der Vater von 10 Kindern. Und er war ein Politiker mit großen Plänen. Doch diese Pläne wurden am 5. Juni 1968 zunichte gemacht. Maria Riederer und Charlotte erzählen uns von Robert Francis Kennedy und warum sein Tod Amerika so stark erschüttert hat.
Am 5. Juni 1968 war Robert Kennedy 42 Jahre alt. Er war ein Politiker aus dem Staat New York und er wollte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Robert, auch Bob genannt, war sehr beliebt und hatte gute Chancen. Der Wahlkampf lief auf Hochtouren.
Ein Wahlkampf ist, wenn aus verschiedenen Parteien hat jeder irgendwie einen, der gerne zum Beispiel Präsident werden möchte. Und die versuchen überzeugend zu wirken, die halten Reden, was sie besser machen wollen und was so toll ist, wenn sie zum Beispiel Präsident werden.
An diesem Abend stand eine Veranstaltung in einem Hotel in Los Angeles auf dem Programm. Für Robert standen die Karten gut. Er war fest entschlossen, seinen Gegenkandidaten aus dem Rennen zu werfen. Am Ende der Veranstaltung dankte Bob seinen Helfern und Anhängern.
Ich danke euch allen. Wir waren jetzt lange genug hier in Los Angeles. Lasst uns weiterziehen nach Chicago, um auch dort zu gewinnen.
We want Bob, riefen seine Anhänger. Wir wollen Bob Kennedy als Präsidenten. Vor allem die jungen Leute im Land waren auf Robert Kennedys Seite. Sie wünschten sich das Ende eines langen Krieges, den die Amerikaner in Vietnam führten. Sie wollten mehr Rechte für die Armen und Gleichberechtigung zwischen weißen und dunkelhäutigen Menschen. Robert Kennedy versprach den Menschen, sich um all das zu bemühen. Gerne zitierte er den Satz eines bekannten Dichters.
Manche Menschen sehen Dinge, wie sie sind und fragen, warum. Ich träume von Dingen, die es noch nie gegeben hat und frage, warum nicht?
Vielleicht, dass man alles schaffen kann, wenn man will, dass man es nur versuchen muss. Also dann setzt man vielleicht seine unrealistischen Ideen um.
Robert stammte aus einer großen Familie mit vielen Politikern. Sein Vater war in der Politik aktiv, seine Mutter war die Tochter eines Bürgermeisters und sein älterer Bruder war Präsident der USA gewesen. Sein Name war John F. Kennedy. John war ein beliebter Präsident und Robert half seinem älteren Bruder bei Entscheidungen. Er war sein Berater und führte auch schwierige Gespräche mit Politikern anderer Länder. Aber dann, im November 1963, nach nur 2 Jahren im Amt, wurde John erschossen. Für die Familie und das ganze Land war das ein schwerer Schlag. Einige Jahre später, im April 68, starb auch der Pastor Martin Luther King, der sein Leben für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hatte, durch die Schüsse eines Attentäters. Robert Kennedy hatte die schwere Aufgabe, den Anhängern von Martin Luther King die Todesnachricht zu überbringen.
Martin Luther King was shot and was killed tonight.
Wenn man viel Hoffnung in jemanden setzt und wenn jetzt schon so gute Leute, berühmte, erschossen wurden, was kommt denn jetzt als nächstes?
Als Robert an jenem Abend im Juni 1968 seinen Anhängern gedankt hatte, lief er, weil das schneller ging, durch die Hotelküche zum nächsten Termin. Er schüttelte einem Küchenjungen die Hand und plötzlich stand ein Mann vor ihm und feuerte mehrere Kugeln auf ihn ab. Noch in der gleichen Nacht starb Robert F. Kennedy. Bis heute ist nicht vollständig geklärt, warum er getötet wurde. Robert Kennedys Leichnam wurde mit dem Zug von New York nach Washington gebracht. An der Zugstrecke entlang stellten sich an diesem Tag tausende Amerikaner auf, um Robert die letzte Ehre zu erweisen. Alte und Junge, Farbige und Weiße, Familien, Klosterschwestern, Pfadfinder, Schulklassen, Soldaten, Musiker, an all ihnen fuhr dieser Zug vorbei. Auf Fotos kann man sehen, wie sie winken, wie sie weinen und Plakate hochhalten, auf denen sie Robert eine gute letzte Reise wünschen.
Robert Francis Kennedy. Morgen vor 50 Jahren ist der berühmte Politiker gestorben. Kakadu-Reporterin Maria Riederer hat uns erklärt, warum er für viele Amerikaner so wichtig war. Ja, bei den Temperaturen springt man gerne nackig in den See oder läuft zumindest mit möglichst wenig Klamotten durch die Gegend. Es ist auch gar nicht nötig, dass ihr euch jetzt viel anzieht. Wir versuchen aber mal rauszubekommen, wo eigentlich Hosen, T-Shirts, Pullover und Jacken herkommen und wie sie hergestellt werden. Unsere Kakadu-Kinderreporter sind diesen Fragen zusammen mit Christine Kretschmer nachgegangen.
Kinderreporter unterwegs für Kakadu.
Heute mit
Anni, Ben
und Paul.
Die Kinderreporter sind zu Besuch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Dort kann man Modedesign studieren und im Nählabor selbst Kleidungsstücke nähen. Laura Thion führt die Kinderreporter durch die Werkstatt. Sie hat ihr Studium gerade beendet und arbeitet jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Mode.
Was passiert hier?
Ich bin gerade an die Genähte flach. Das sind immer so wichtige Arbeitsschritte zwischendrin. Das ist eine Bügelmaschine mit viel Dampf und Dampfabzug und drum ist die so laut.
Hinten an der Wand der Nähwerkstatt hängen viele Papierstücke in merkwürdigen Formen. Das sind die Schnittteile für die verschiedenen Kleidungsstücke.
Guck mal, wir haben zum Beispiel hier einen Sakko, ne, für einen Herrn. Magst du mal durchzählen, wie viele Schnittteile das sind?
Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Solche Schnittteile sind eine Art Schablone, nach der man den Stoff zuschneidet.
15.
15 Schnittteile und das für ein einziges Bekleidungsteil.
Das ist ganz schön viel Arbeit. Wie viel hätte jetzt so ein normales T-Shirt wie das hier, wie viele Schnittteile ungefähr?
Gucken wir uns das mal an. Überall da, wo eine Naht ist, endet das Schnittteil. Ne? Ihr seht, hier vorne ist eins, dann kannst du dich einmal rumdrehen. Hier hinten fürs Rückenteil ist ein Schnittteil. Und dann haben wir noch einen Ärmel bei dir, rechts und links.
Ja.
Und so könnt ihr eigentlich immer rausfinden, wie viele Schnittteile bei euch eigentlich eingesetzt wurden.
Also ein Sakko ist mehr Arbeit als so ein T-Shirt.
Genau, und deswegen kostet ein Sakko auch mehr als ein T-Shirt.
Zuschneiden, nähen, bügeln, weiternähen. Egal ob im Nählabor oder in einer großen Fabrik, Kleidungsstücke entstehen auch heute noch weitgehend in Handarbeit. Meist wird diese Arbeit nicht in Deutschland, sondern in fernen Ländern getan. Wer wissen will, wo sein Kleidungsstück genäht wurde, muss nur auf das Schildchen in der Seitennaht seiner Klamotten schauen.
Und dann steht da meistens Made in und dann das Land. Guck mal hier, Made in und was steht da?
Made in China.
Bangladesch.
Bei mir steht Kambodscha.
Meine Jacke ist aus Vietnam.
Meine Jacke ist auch aus Vietnam und mein Hoodie ist aus Bangladesch. Wieso kommen aus den Ländern Vietnam, Bangladesch, China und so viele Klamotten?
Das liegt zum einen daran, dass die Rohstoffe für Kleidung nicht überall wachsen. Baumwolle baut man zum Beispiel in den USA an, in Ostafrika, in China und in Indien. Deshalb wird in diesen Ländern auch eher produziert. Aber vor allem wird dort genäht, wo die Menschen für sehr, sehr wenig Lohn arbeiten. Also in vielen Ländern Asiens zum Beispiel.
Ich habe halt schon Bilder davon gesehen. Die sitzen da an Tischen massenweise in irgendwelchen brüchigen Häusern und nähen da irgendwelche T-Shirts und so.
Aber wie lange sitzen die da genau? Sitzen sie da jetzt eine Stunde und den ganzen Tag?
Genau, das ist ein großes Problem, dass viele Näher und Näherinnen eben nicht nur ihre 8 Stunden arbeiten, sondern auch mal 12 oder auch 14 Stunden Überstunden machen und dafür nicht richtig bezahlt werden.
Ich finde, dass die da arbeiten, nicht richtig bezahlt werden, weil die immer sehr wenig Geld kriegen.
Wenn ihr genau wissen wollt, unter welchen Bedingungen die Klamotten hergestellt wurden, die ihr gerade tragt, viele Unternehmen erzählen einem das eigentlich. Surft euch mit euren Eltern auf die Seiten der großen Klamottenläden im Netz. Da beschreiben die Unternehmen, welche Regeln sie bei der Produktion einhalten und in welchen Ländern sie produzieren. Und manchmal ist es dann vielleicht auch gut, auf ein schickes Teil einfach zu verzichten. Gerade weil die meisten von uns ja sowieso schon so viele Klamotten im Kleiderschrank haben. Auf uns müsst ihr nicht verzichten. Kakadu ist morgen wieder für euch da mit dem Medientag. Und da werden wir Zeuge eines großen Ereignisses.
Rom hat den Schnatz gefangen. Bulgarien hat gewonnen. Die Zuschauer spielen verrückt. Nach 2 Stunden und 45 Minuten unter der sengenden argentinischen Sonne hat Bulgarien die Quidditch-Weltmeisterschaft für sich entschieden.
Sieg bei der Quidditch-Meisterschaft. Ihr kennt das Spiel mit dem Schnatz aus Harry Potter. Jetzt gibt es ein Hörbuch, das sich nur um das verrückte Spiel dreht. Ob man sich das anhören sollte, das erfahrt ihr morgen. Jetzt geht es hier im Deutschlandfunk Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Ich bin Tim und morgen wieder drin. Was riecht denn jetzt hier so? Leicht verbrannt, aber doch irgendwie lecker. Ich glaube, das kommt aus der Küche.
Hallo?
Du, Tiger?
Was ist denn, mein liebes Spinnchen?
Wunderst du dich nicht, was ich so lange in der Küche gemacht habe?
Doch, das ist ja sonst nicht deine Art. Und was hast du da so lange gemacht?
Naja, also, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören?
Ist mir egal. Schieß einfach los.
Okay, ich habe uns einen Kuchen gebacken.
Oh mein Gott. Und was ist die gute?
Das war die gute Nachricht. Die schlechte ist, dass mir deine Lieblingsschüssel zerbrochen ist.
Das ist nicht so schlimm.